Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Es ist, ich glaube, jetzt die 10. oder 11. Folge schon unseres Podcasts, in dem wir immer über natürlich Corona sprechen, was es mit der Wirtschaft macht. Wir haben aber das letzte Mal mit Idilia Genz über Fedora gesprochen, eine Plattform, die sich für Innovation im Bereich Oper und Ballett beschäftigt. Also die Themen sind sehr unterschiedlich und heute haben wir ein Thema, was total in die Saison passt, nämlich in die Urlaubssaison, würde ich jetzt mal sagen. Und die Frage, die Flugzahlen sind immer noch niedrig, es ging jetzt ein bisschen hoch, jetzt gab es die erste Woche, wo die Flugzahlen wieder ein bisschen runtergehen, weil vielleicht auch die Infektionszahlen auf der anderen Seite hochgehen. Wer fliegen konnte, hatte das wahrscheinlich erlebt, wie ich auch am Flughafen, da ist eine seltsame Stimmung und in Fluggesellschaften ist wahrscheinlich auch gerade eine seltsame Stimmung. Und darüber wollen wir sprechen. Ich darf heute darüber sprechen mit Carsten Gerhardt. Er ist Partner bei Kani und das Spannende ist bei Carsten, weil wir werden uns nämlich auch dem Thema Klimaschutz vor allem heute widmen. Er ist einerseits Nachhaltigkeitsexperte, er hat andererseits sehr viel Erfahrung in der Luftfahrt und er hat Chemie-Hintergrund. Also insofern ist er der perfekte Ansprechpartner, um über das Thema zu sprechen, wie man eigentlich Flugzeuge umweltfreundlich macht, indem man den Sprit umweltfreundlich macht. Erstmal hallo, Carsten.
Michael, guten Morgen. Hallo.
Ich habe ja als Gastgeber immer das Vergnügen, mich mit euch sprechen zu dürfen, als Kommunikationsmensch für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und auf das Thema heute habe ich mich besonders gefreut, weil wir haben vor ein paar Wochen, habe ich schon mal mit Philipp Benzel, einem anderen Kollege von uns, über Luftfahrt gesprochen und wie schwierig es alles ist mit Corona und was das für die Branche heißt. Was denkst du denn jetzt eben nach, fast einem halben Jahr Corona, wo steht denn die Flugbranche? Wie schätzt du die Situation ein?
Die Herausforderung scheint irgendwie kein Ende zu nehmen. Wenn man am Anfang ja dachte, das geht irgendwie in ein paar Wochen vorbei und dementsprechend haben die Fluggesellschaften auch ihre Pläne angepasst. Viele hatten die Hoffnung, dass wir im September möglicherweise schon wieder bei 50% der Vor-Corona-Flugzahlen seien. Aber all diese Pläne mussten, soweit wir das sehen, kontinuierlich revidiert werden. Im Moment ist ja zumindest aus unserer Sicht hier in Deutschland noch keine Impfung wirklich in Sicht. Und auch die Alternativen lassen noch auf sich warten, das Fliegen Corona-sicher zu machen. Von daher werden aktuell die Prognosen immer weiter nach hinten geschoben. Und es ist nicht absehbar, wann wir wieder auf ein Vor-Corona-Niveau zurückkommen werden.
Heißt es denn jetzt für die Fluggesellschaften wirklich abwarten? Oder welche Optionen hat eigentlich momentan die Luftfahrtbranche überhaupt?
Also das Schönste wäre natürlich in der Tat eine Impfung. In dieser größten Herausforderung der letzten Dekaden, denn das muss man schon so sehen. Ja, das ist der größte Einbruch, den wir in der Luftfahrt hatten seit der Kommoditisierung des Fliegens in den 70er Jahren. Auch 9/11 oder die Finanzkrise waren nicht annähernd so schlimm. Was es jetzt brauchen würde, um tatsächlich wieder abheben zu können, wäre beispielsweise Themen wie Testungen unmittelbar am Flughafen, also direkt vor Abflug, einmal die kompletten Passagiere durchtesten, um auf die Art und Weise Sicherheit zu geben. Also viel wird davon abhängen, inwieweit sowas hinkommt, dass wir Testungen vor Ort machen können.
Und rechnest du denn damit, ich meine, das Stützungsprogramm für die Lufthansa, die Staatsbeteiligung ist bekannt, andere Länder haben das ähnlich getan. Glaubst du denn, jetzt mal vor allem auf den Fokus Europa, dass von den verbleibenden Großen, die alle die Krise überleben, oder muss man schon damit rechnen, dass der Markt da noch eine ganz andere Bereinigung erleben wird?
Also wir würden im Moment davon ausgehen, dass hier ganz andere Bereinigungen kommen, weil selbst wenn es Möglichkeiten gibt, mit Corona umzugehen, wird sich das Reiseverhalten aus unserer Sicht massiv ändern. Viele Geschäftsreisende sind jetzt auf virtuelle Möglichkeiten des Treffens umgestiegen und das wird sich sicherlich auch nie mehr komplett zurückdrehen lassen. Wir nehmen nicht an, dass in Zukunft noch Geschäftsreisende für einen einstündigen Termin irgendwo hinfliegen werden, wenn sich das auch über entsprechende Alternativen, virtuelle Alternativen abbilden lässt. Und von daher müssen die Fluggesellschaften sicherlich ihr Angebot ändern. Viele werden sich mehr Richtung Touristik orientieren. Und das wird am Ende dazu führen, dass wir eine größere Marktbereinigung noch sehen. Wir gehen nicht davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren wir das Vor-Corona-Niveau wieder erhalten werden. Und so viel staatliche Stützung wird es wahrscheinlich nicht geben, um diese Durststrecken bis dahin zu überstehen. Denn machen wir uns nichts vor, es gibt ja kaum Fluggesellschaften, die aktuell ohne Stützungsprogramme auskommen. Und das wird letztlich dazu führen, dass wir eine größere Konsolidierung sehen und Fusionen.
Hm. Zum eigentlichen Thema heute, nämlich die Frage, wie wird Fliegen nachhaltiger, ist natürlich in diesen Zeiten einerseits ein bisschen seltsam darüber zu sprechen, weil die meisten Flugzeuge irgendwie am Boden stehen. Auf der anderen Seite hatte dieses Thema ja bis zu Corona sehr stark an Fahrt aufgenommen. Der Druck auf die Branche ist gestiegen, da auch einen Beitrag zu leisten. Und wenn Flugzeuge heute wieder abheben, dann wäre, und wenn ein Problem für die, oder wenn es jetzt beispielsweise eine Impfung gäbe und es würde halt wieder eine Wachstum im Markt geben, dann wäre das Problem ja auch wieder da. Wie schätzt du das ein? Hat jetzt diese Corona-Pandemie dazu geführt, dass jetzt das Thema nachhaltiges Fliegen bei den Fluggesellschaften erstmal einfach tot ist, weil einfach auch das Geld fehlt? Oder seht ihr schon, dass das Thema weiter auf der Agenda ist?
Es fehlt ja nun im Moment Geld, und da könnte man fast sagen, so viel Geld wie jetzt fehlt, ist auch egal, ob man nochmal Mittel in alternatives Kerosin beispielsweise investiert. Von daher glauben wir schon und wir sehen, dass die Nachfrage im Markt nach grünem Fliegen nach wie vor da ist. Begriffe wie Flugscham, die ja wir im letzten Jahr hatten, sind nicht weg. Generell ist durch Corona auch die Sensibilität gegenüber Umweltthemen gewachsen. Von daher würden wir im Moment fest davon ausgehen, dass auch mit einem Wiedererstarken des Flugverkehrs die Frage nach der Klimaneutralität des Fliegens wiederkommt, so wie sie vorher da war. Und man kann das Ganze jetzt ja auch wunderbar im größeren Kontext des europäischen Green Deal sehen. Die Aktivitäten, CO2 zu reduzieren, CO2-neutral zu werden, sehen wir in allen Bereichen der Wirtschaft, und der wichtige Bereich des Flugverkehrs wird davon nicht ausgenommen bleiben können.
Wo entsteht eigentlich im Verhältnis die meisten klimaschädlichen Emissionen? Also wie viel Anteil hat eigentlich an dem Lebenszyklus der Bau eines Flugzeugs? Spielt es bei einem Flugzeug wie bei einem Auto eine Rolle, oder ist das vernachlässigbar, weil einfach ein Flugzeug, dadurch, dass es so viel in der Luft ist, einfach da seine Hauptbelastungsphase fürs Klima sozusagen hat?
Also definitiv ist die Hauptbelastungsphase für ein Flugzeug während des Lebenszyklus. Wenn du dir eine Langstreckenmaschine nimmst, die im Schnitt am Tag ja 15 und mehr Stunden im Einsatz ist, die am Tag, ein großes Langstreckenflugzeug, 200 Tonnen und mehr Kerosin verbrennt, Tag für Tag, binnen weniger Wochen das verbrannt worden, was man für die komplette Produktion, also inklusive der Aluminiumherstellung, hat aufbringen müssen. Von daher, der ganz große Hebel in der Luftfahrt ist definitiv, den Treibstoff während der Flugphase umzustellen. Die Produktionsphase ist, was den Lebenszyklus, Footprint des Flugzeugs angeht, irrelevant.
Jetzt, was muss ich mir unter einem, also ich habe in den Medien öfter den Begriff gelesen, nachhaltiges Kerosin, oder ihr sprecht von Sustainable Aviation Fuel. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist das?
Es ist ein Kerosin, das nicht aus fossilen Quellen gewonnen wurde, wie das konventionelle Kerosin, das ja auf Basis in der Regel von Öl oder alternativ auch Kohle oder Gas gewonnen wird. Und es gibt an der Stelle drei verschiedene Optionen. Das eine sind die sogenannten Biofuels der ersten Generation aus verschiedenen Früchten, ob das aus Mais ist, ob das aus Soja ist, ob das aus Palmöl ist. Also unterschiedlichste Quellen. Das zweite wären die Second Generation Biofuels. Das wäre Kerosin aus Rückständen, wie beispielsweise altem Frittenfett oder auch biogenen Reststoffen. Und was uns besonders interessiert, ist das Sustainable Aviation Fuel aus sogenannten Power-to-Liquid-Technologien, wo man mittels erneuerbarer Energie und einer nachhaltigen Kohlenstoffquelle Kerosin herstellt.
Hat denn, wenn man so die für die Laien wie mich jetzt, was ist eigentlich die besondere Anforderung bei Kerosin? Also jetzt im Vergleich auch zu dem, was ich ins Auto packe, ist das einfach nochmal eine viel höhere Energiedichte oder was macht das, was brauche ich bei Kerosin?
Es ist keine besondere Anforderung. Es ist ähnlich wie Benzin oder Diesel. Ist es eine Fraktion, die man aus der Raffinade des Rohöl gewinnt. Also keine besonderen Anforderungen und von daher auch auf synthetischem Wege relativ leicht zu imitieren.
Und diese Biotreibstoffe der ersten Generation, also gibt es heutzutage schon Beimischungsprogramme, wie man das beim Auto auch kennt? Oder ist bisher bei Benzin, im Kerosin weiterhin praktisch fossiler Brennstoff, weil man da das noch nicht macht, weil es sich noch nicht lohnt?
Es gibt Beimischungen und verschiedene Fluggesellschaften haben in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren da auch schon mannigfache Testprogramme gefahren. Wir haben die Beimischungen gesehen. Kerosin aus Raps wurde beigemischt bis zu 25% in Einzelfällen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, so wie beim E10. Es gibt dort keine Quoten, es gibt keine Vorgaben. Und von daher ist das primär jetzt auf Pilotebene verharrt in den letzten Jahren. Was wir jetzt etwas stärker sehen, ist, dass Fluggesellschaften systematisch ihren Kunden anbieten, alternatives Kerosin der zweiten Generation einzusetzen, beispielsweise aus alten Reststoffen wie Frittieröl. Aber das ist kein Moment. Überhaupt kein signifikanter Anteil am globalen Verbrauch. Also das wird sich in Summe noch nicht mal im Promillebereich bewegen.
Und die Ebene, über die ihr ja viel sprecht, das Power to Liquid, das ist ja was momentan allgemein in der Debatte recht viel Prominenz erfährt. Die Frage, wie kann ich mit erneuerbaren Wasser und CO2 aus der Luft im Grunde genommen Treibstoff herwickeln. Das hört sich immer alles sehr einfach an. Aber wenn es jetzt so einfach wäre, warum gibt es es dann noch nicht im großen Stile? Also warum haben wir nicht längst dann diesen Treibstoff für Flugzeuge?
In Summe, das muss man vorwegschicken, ist es im Moment halt in der Tat noch teurer. Aber ich kann auch vorwegschicken, dass es keine grundsätzlichen Schwierigkeiten mehr gibt. Um vielleicht kurz den Prozess zu beschreiben, du hast gerade gesagt, man nimmt erneuerbare Energie, genau. Man nimmt die Energie der Sonne, des Windes oder man nimmt Energie aus Wasserkraft und mittels Elektrolyse wandelt man Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff um. Und mit dem gewonnenen Wasserstoff kann man dann weiterarbeiten. Den kann man mit CO2 reagieren lassen und daraus dann letztlich über ein sogenanntes Reverse Water Gas Shift Verfahren und ein Fischer-Tropsch-Verfahren, beides etablierte Verfahren der chemischen Industrie, zu längerkettigen Kohlenwasserstoffen kommen, was dann Kerosin ist. Die große Frage ist halt, was kostet der Strom, den ich am Anfang in dieses System reingebe? Denn man hat gewisse Umwandlungsverluste entlang des kompletten Prozesses. Man muss, wenn man am Ende einen Liter Kerosin mit etwa einem Energiegehalt von 10 Kilowattstunden haben will, muss man am Anfang des Prozesses etwa 20 Kilowattstunden reingeben. Also der gesamte Verlust entlang der Produktionskette liegt bei etwa 50%. Und jetzt ist die Frage, was kosten denn diese 20 Kilowattstunden Strom, die ich vorne in den Prozess reingebe, um am Ende über verschiedene Schritte einen Liter Kerosin zu haben? Wenn eine derartige Kilowattstunde 10 Cent kostet, würden nach Adam Riese 20 Kilowattstunden schon 2 Euro allein an Stromkosten bedeuten. Wenn die Kilowattstunde aber nur 1 Cent kostet, dann sind die Stromkosten am Anfang eben auch nur 20 Cent. Also das ist der Riesenhebel, der über Wohl und Wehe dieses Verfahrens langfristig entscheiden wird, wie günstig komme ich an erneuerbaren Strom. Und was uns sehr hoffnungsfroh sein lässt, sind die letzten Zahlen über Gestehungskosten von erneuerbarer Energie, die jetzt im Nahen Osten schon auf unter 2 Cent die Kilowattstunde gefallen sind. Und das sind sicherlich Werte, die wir bei entsprechendem Hochskalieren von Anlagen auch in sonnen- oder windreichen Regionen Europas erreichen können. Die nächste Frage nach der Frage der Kosten für den Strom ist dann, was sind die Kosten der Elektrolyse? Elektrolyse, auf verschiedenen Wegen machbar, ist ein Verfahren, das schon seit über 100 Jahren bekannt ist, das aber bislang nicht wirklich großmaßstäblich betrieben wird. Also man kann sagen, dass Elektrolyseure heute noch mehr oder weniger in Manufaktur hergestellt werden und deswegen sicherlich 20 bis 50 Mal so teuer sind, wie sie sein könnten, wenn man sie denn industriell herstellt. Also da wird die Frage sein, inwieweit man jetzt in den kommenden Jahren Skaleneffekte in der Produktion von Elektrolyseanlagen generieren kann, um dieses Verfahren, das Verfahren der Elektrolyse günstiger zu machen. Und die dritte Frage oder die dritte Herausforderung in dem Gesamtprozess ist, an Kohlenstoff zu kommen. Kohlenstoff kann man entweder direkt aus der Luft gewinnen als CO2. Das Verfahren ist hier das sogenannte Direct Air Capture, also ich wasche CO2 aus der Luft aus. Da CO2 dort nur in sehr, sehr kleinen Mengen enthalten ist, mit 400 Parts per Million, also weniger als 1 Promille, ist das ein relativ aufwendiges Verfahren. Man kann sich aber vorstellen, an sogenannte Punktquellen ranzugehen, also das CO2 direkt an den Schloten von Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen, Stahlwerken oder Zementwerken einzufangen. Dort ist die Konzentration deutlich über 20%. Und ein dritter Weg wäre beispielsweise, Kohlenstoff vom Acker zu nehmen, also biogene Reststoffe, die Halme, die Blätter von Pflanzen auf dem Acker in gewissen Einschränkungen, kann natürlich nicht alles wegnehmen, weil ein Stück weit auch für die Humusbildung benötigt wird. Aber das ist die dritte Fragestellung. Wie komme ich an Kohlenstoff, entweder in oxidierter Form als CO2 oder auch in anderen biogenen Formen? Das sind alles Themen, die aber technologisch machbar sind und die im Wesentlichen jetzt auf ein Hochskalieren warten. Da muss jetzt investiert werden, um entsprechend großmaßstäbliche Anlagen zu erhalten.
Und da müsste investiert werden, das würde, also wenn ich es verstehe, richtig verstehe, sagst du ja, technisch ist es auch eine Aufgabe, aber machbar. Jetzt sind wir ja bei der Henne-Ei-Frage, wer müsste jetzt investieren? Ist das jetzt eine Frage, wo du sagst, naja, da ist eigentlich der Staat gefragt durch Anreizprogramme, Bonus-Malus-Programme, was auch immer? Oder ist es auch vielleicht andererseits so weit, dass jetzt vielleicht ein paar Große einfach mal springen müssen und ein bisschen Mut haben müssen, zu sagen, wir gehen da rein, weil die Skalierung und auf Dauer wird sich das tragen? Wie schätzt du das ein? Oder brauchst du wahrscheinlich alles?
Ja, wahrscheinlich wird es eine Mischung von allem sein müssen. Im Moment werden sich einzelne Player schwer tun, nach vorne zu gehen, insbesondere bei Ölpreisen von unter 50 Dollar, das Barrel und einer gewissen Unsicherheit darüber, wie sich das Öl entwickeln wird. Also man braucht sicherlich Anreizsysteme, man braucht Umlagen. Und das Gute ist aber, dass die Mittel im Grunde genommen ja da sind. Wenn du beispielsweise die Luftverkehrssteuer nimmst, dann gibt es ja Mittel, die man durchaus umlegen könnte, um derartige Zukunftstechnologien zu fördern. Und das Gute ist auch, wir sprechen ja am Ende nicht über extrem hohe Zahlen. Wir haben das mal abgeschätzt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit jetzigen Investitionen von unter 30 Milliarden Euro durchaus das Thema wirkliches Sustainable Aviation Fuel aus Power-to-Liquid-Technologien so anschieben könnte, dass mit Sicht auf 10 Jahren man da schon in ganz neue Preisdimensionen kommt. Also wenn wir über ganz neue Preisdimensionen reden, dann reden wir über den Liter alternatives Kerosin für 60 bis 70 Cent. Und das vergleicht sich mit heutigen Preisen von 50 Cent dann schon wieder ganz, ganz gut. Also da kommen wir in Größenordnungen, die das Ganze leistbar erscheinen lassen.
Und gibt es denn heute überhaupt schon irgendwelche Modellanlagen oder gibt es jetzt auch die Lufthansa oder andere, die da schon zumindest testweise das machen, oder ist das bisher immer noch eben die Theorie und es gibt irgendwelche Forscher und kleine, ganz kleine Projekte?
Es gibt Testanlagen, ja, sie sind klein. Die Testanlagen für Second Generation Biofuels, also die aus biogenen Resten, die sind schon etwas größer. Da ist beispielsweise die finnische Neste Oil sehr aktiv, auch zusammen mit der Lufthansa. Aber es gibt auch für Power-to-Liquid-Technologien erste Pilotanlagen und wir sehen im Moment unglaublich viel Bewegung. Also auch die großen Player wie eine Shell oder BP, Siemens für Elektrolyseure bewegen sich da im Moment schon merklich. Dennoch würde sicherlich eine Förderung dem Ganzen jetzt den entscheidenden Push geben können.
Wir hatten zuletzt einen Podcast, da haben wir mit Hanjo, einem unserer Energieexperten, auch über Wasserstoff gesprochen. Und da ging es natürlich auch um die Frage Infrastruktur und Netze bauen und so weiter. Das wäre ja zumindest bei dem Thema Flug wesentlich einfacher, weil ich habe ja eigentlich eine klar begrenzte Anzahl an Tankpunkten. Also das wäre doch eigentlich was, wo die Luftfahrtbranche sagen könnte, hey, wir probieren jetzt mal mit uns raus, bevor wir jetzt erstmal noch tausende Kilometer Leitungen ziehen müssen, oder?
Das stimmt, ein großer Vorteil, hier müssen keine komplett neuen Infrastrukturen geschaffen werden, weil das Sustainable Aviation Fuel, das synthetische Kerosin, genau in dieselben Anlagen hineingegeben kann wie klassisches Kerosin. Man kann es wirklich mischen. Das heißt, da wo es hergestellt wird, wird es dann über die ganz normalen Wege, ob das Pipelines sind, Tankwagen, Tankschiffe, weiter transportiert hin zu den Flughäfen. Man bräuchte bei der Infrastruktur überhaupt keine Änderung vorzunehmen für synthetisches Kerosin. Ganz großer Vorteil gegenüber anderen Technologien, also die Diskussion, die wir im Moment um Wasserstoff haben, um Elektrifizierung, die alle massive Infrastrukturinvestitionen erfordern, die hätte man hier nicht.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, Carsten, wann kann ich als Normalverbraucher mit ruhigem Ökogewissen in ein Flugzeug steigen, weil ich weiß, es ist ja Sustainable Aviation Fuel, was die Motoren antreibt. Würdest du eine Prognose wagen?
Wenn man es jetzt beherzt angeht, würde ich sagen, durchaus in 10 Jahren. Und 10 Jahre sind ja auch eine Größenordnung, die wir ohnehin mit Blick auf die globale Erwärmung erreichen müssen. Wir haben, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreichen wollen, noch rund 300 Milliarden Tonnen CO2, die wir in die Atmosphäre geben können. Bei 40 Milliarden Tonnen, die wir aktuell jedes Jahr in die Atmosphäre freisetzen, sind das keine 10 Jahre mehr, die wir haben. Sprich, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns da jetzt beeilen. Und wir sind von daher sehr optimistisch, dass man tatsächlich auf Sicht von 10 Jahren das erreichen kann. Und am Ende finde ich es immer wichtig, dass wir uns auch mal ins Gedächtnis holen. Der Anteil vom Treibstoff, von den Treibstoffkosten an Gesamtflugkosten ist wirklich überschaubar. Neben dem Flug nach Mallorca, Deutschland-Mallorca, sind, je nachdem von wo man fliegt, irgendwie 1500 oder 2000 Kilometer, brauchst du in der Größenordnung 50 Liter Kerosin pro Passagier oder weniger. Und der kostet heute größenordnungsmäßig 25 Euro. Und selbst wenn sich dieser Preis verdoppelte, dann wären es 50 Euro. Aber an einem Gesamtflugpreis von 150 Euro oder mehr macht das nicht den Riesenanteil aus. Also wenn die Bereitschaft da ist, grün zu fliegen, dann ist es durchaus kostenmäßig auch darstellbar. Fast schon heute.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Carsten. Ich danke dir vielmals. Wir werden natürlich den zugehörigen Artikel den es auf unserer de.kani.com-Website gibt. Da ist auch nochmal in der Grafik alles aufgearbeitet. Den werden wir auch mitschicken, mit, wenn wir diesen Podcast hier posten, also einfach im Link oben drüber gucken. Da kann man nochmal genau die Unterschiede auch sehen der unterschiedlichen Treibstoffgenerationen. Herzlichen Dank. Und ich bin mir sicher, wir werden mindestens einmal noch in diesem Jahr garantiert über das Thema Flug und Luftfahrt in Corona-Zeiten sprechen. Aber heute haben wir nicht nur über Krise geredet, sondern auch über Zukunft. Danke, Carsten.
Danke dir, Michael.